Radio 1.
Gestern haben wir hier in dieser kleinen Radiosendung übers Fernsehen geredet, übers Musikfernsehen, wie es einst mal in Gestalt von Viva und MTV existierte und dessen Geschichte man jetzt prima nachlesen kann in einem Buch, das Markus Kafka zusammen mit dem Programmdirektor von MTV und Viva, Elmar Gieglinger, geschrieben hat. Für das Buch haben sie mit ganz vielen Leuten gesprochen, unter anderem auch mit Tokotronic, die 1996 mal einen Viva-Preis bekommen sollten in der Newcomer-Kategorie Jung, Deutsch und auf dem Weg nach oben, das hieß tatsächlich so. Sie sind dann auf die Bühne gekommen und haben abgelehnt mit der Begründung, wir sind nicht stolz darauf, jung zu sein, wir sind auch nicht stolz darauf, deutsch zu sein und auf dem Weg nach oben, naja. Das war die Aussage und das war ein ziemlicher Skandal, der aber auch eine Geschichte davon erzählt, wie die Band schon immer getickt hat. Mit dieser Geschichte beginnt auch der Podcast, der ab morgen in 9 Teilen die Geschichte von Tokotronic erzählt. This Band is Tokotronic, heißt er. Wir senden heute schon den allerersten Teil ab 8:30 und wir haben die Autorin zu Gast. Hier ist Steffi Groth. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Du beginnst tatsächlich diesen Podcast mit dieser Geschichte, die ja 3 Jahre nach der Geburt von Tokotronic erst passiert. Also du fängst nicht mit den Anfängen an, sondern mit dieser Geschichte. Warum?
Ja, du hast es gerade schon gesagt, es war ein Riesenskandal und einfach so ein Knallmoment, wo man sich fragt, 1996, junge Band, gerade irgendwie 3 Jahre am Start, erfolgreich genug, um eben auch bei Viva gespielt zu werden und für einen Nachwuchspreis nominiert zu sein und den auch zu bekommen. Und dann stellen die sich dahin und du hast es gerade schon gesagt, sagen, den wollen wir nicht und werden dafür krass ausgebuht von den Horden an Teenagern, die da im Publikum standen. Und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, was war denn da los? Also müssten die nicht eigentlich froh sein, dass die einen Preis kriegen, dass Viva überhaupt deren Namen kennt? Weil Tokotronic haben ja angefangen 3 Jahre vorher als Punkband. Ne? Ja. Das waren 3 Typen, die ihre Instrumente nicht beherrscht haben, die sich aber toll fanden und die, also das sind Zitate, das sagen sie auch selber von sich, dass sie Mühe hatten am Anfang überhaupt ihre Musik auf die Bühne zu bringen, aber die hatten eine große Lust loszurocken und hatten eine krasse Energie, aber trotzdem, da gehört ja was dazu, 3 Jahre später so bekannt zu sein, dass du im Radio läufst, dass du auf Viva läufst und dass du einen Preis kriegen sollst und dann stellen sich hin und sagen, nee, das wollen wir nicht. Und ich habe mich gefragt, okay, wie sind die da hingekommen? Warum lehnen die den ab? Und wieso war das nicht der Moment, wo eigentlich dann auch schon wieder, gerade wo es angefangen hat, alles vorbei ist mit Tokotronic? Hätte ja sein können, weil die haben ja nicht nur vor Publikum und vor laufender Kamera abgelehnt, da war ja die gesamte Musikindustrie versammelt im Raum. Und im Prinzip haben sie Viva richtig ans Bein gepinkelt.
Die waren stinksauer, also man kann es auch in dem Buch sehr schön nachlesen, wie angepisst Viva war, also Gieglinger und sagt, was bilden die sich überhaupt ein? Was sagt das über diese Band aus? Ich meine, 30 Jahre später und eigentlich hat sich ja nichts verändert. Ne? Also ich meine, gut, die Zeit ist vergangen, sie sind immer noch da und sie sind aber von dem Geist, der damals herrschte, 96, mit dem sie da auf die Bühne gegangen sind und sagte, ihr könnt uns mal, da ist er immer noch da. Also was erzählt das über diese Band?
Ja, das Spannende ist, und das mache ich ja auch in dem Podcast, wenn man die Band selber darauf anspricht, dann stehen sie zwar dazu, dass sie da hingegangen sind und diesen Preis abgelehnt haben. Die haben auch vorher lange darüber im Proberaum diskutiert, was machen wir jetzt damit? Man hätte ja auch einfach hingehen können und beziehungsweise nicht hingehen können und vorab liebe Grüße, aber nein, danke, wir kommen nicht. Nein, aber es ging schon darum, auf die Bühne zu gehen und ein Statement zu setzen. Und zeitgleich, wenn man sie drauf anspricht, es ging nicht darum, eine Anti-Haltung zu zeigen. So, das ist Tokotronic, wer sich ein bisschen näher mit der Band befasst oder vielleicht auch schon befasst hat, wird so eine Ahnung davon haben, dass es jetzt nicht so ein kalkulierter Skandal war und nicht darum ging, jetzt mal irgendwie den ans Bein zu pinkeln, sondern dass die wirklich diesen Preis nicht wollten und dass es eher darum ging, Rückgrat zu zeigen. Und im Prinzip ist es auch deshalb ein spannender Moment in dieser noch sehr jungen Bandgeschichte zu diesem Zeitpunkt, weil die da ja was machen, was eigentlich jede Band, die irgendwann erfolgreicher wird, für sich verhandeln muss. Wie schaffen wir das, uns, unserer Haltung, unserer Einstellung, auch unserer Musik und dem, was wir machen wollen, treu zu bleiben, ohne uns irgendwie an den Mainstream zu verkaufen? Und zeitgleich möchte man ja aber auch erfolgreich sein und gehört werden mit dem, was man macht. Und deshalb war das ein super Moment, um in diesem Podcast zu
starten. Ja, also das, was Sie eben wirklich auch geschafft haben, ist ja, so was du ja über diese neuen Teile auch erzählst, dieses Rückgrat immer zu behalten und trotzdem erfolgreich zu sein. Also diesen, dass Sie unverkennbar immer bei sich geblieben sind und sich selbst nie verraten haben, sondern immer so sich weiterentwickelt haben, natürlich auch musikalisch. Aber jetzt erstmal zu der Idee, überhaupt diesen Podcast zu machen. Wie kam es dazu? Fangirl oder was?
Naja, ich bin nicht zu den entsprechenden Sendern gegangen und habe gesagt, ich würde das gern machen, und dann haben wir das gemacht. Es war andersrum, es gab die Idee, diesen Podcast zu machen, und dann wurde ich gefragt, ob ich das machen möchte, und ich das machen wir auch transparent im Podcast. Ich bin Tokotronic-Fan, die Band hat in meiner Jugend eine sehr große Rolle gespielt. Ich habe die dann irgendwann für mich vom Radar verloren, also ab einer gewissen Zeit war die Musik nicht mehr so, dass sie mich so abgeholt hat. Ich bin eher so das Lager, die frühen Tokotronic-Sachen, die Punkigeren Sachen. Ja. Deshalb war es für mich jetzt auch spannend, so einzusteigen. Ich habe Musik entdeckt, die war mir gar nicht bewusst, was die so in der Zwischenzeit gemacht haben. Aber die Idee stand im Raum, erstmal allein 30 Jahre Bandjubiläum. Da kann man ja schon mal gucken und sagen, okay, wieso gibt's die jetzt seit 30 Jahren? Und dann spricht ja ganz viel anderes dafür. Also es ist eine Band, die einen wahnsinnigen Output hat. Mhm. Die, du hast es eben selber schon erwähnt, musikalisch, auch textlich eine Entwicklung hingelegt hat. Also wenn man sich die frühen Sachen anhört, dann hat das ja erstmal vom Sound her wenig mit dem zu tun oder fast gar nichts eigentlich, wie es heute klingt. Das heißt, da ist eine Entwicklung drin, und das ist natürlich erzählerisch auch für das Format, was wir gewählt haben, weil das ist ja jetzt kein Stundenfeature über 30 Jahre Bandchronologie, sondern ein serieller Podcast, der sich eben anbietet, wenn da eine Entwicklung drin ist. Und dann ist es eben dadurch, dass die sich immer entwickelt haben, möglich, an bestimmte Zeitpunkte auch zu gehen mit dieser Band und zu gucken, was ist denn da passiert. Irgendwann haben wir festgestellt, Mensch, 30 Jahre, die ganze Musikindustrie hat sich in der Zeit auf den Kopf gestellt. Ja. Also wenn man mal zurückdenkt, 1993, als es losging, da sind Leute noch mit einem Discman überhaupt gerade erst rumgelaufen. Das war noch relativ neu, die CD. Dann kam irgendwann 10 Jahre später, wurden CDs gebrannt, illegale Downloadportale. Von Streamingdiensten hat da noch keiner geredet. Und sich da auch als Band durchzumanövrieren, das muss man ja auch erstmal schaffen. Was dann zum Beispiel auch noch ein weiterer Grund ist, um zu sagen, auf die Band schauen wir mal genauer.
Ja, wie du das tust, ist interessant. Also jetzt, um mal zu gucken, wie dieser Podcast eigentlich funktioniert. Du hast mit allen Bandmitgliedern sehr lange Interviews geführt, aber hast immer nur Einzelgespräche, nie die Band zusammen am Mikro gehabt. Warum diese Entscheidung?
Wir wollten der Band nahe kommen. Wir wollten auch wissen, dass Tokotronic vielleicht nicht unbedingt bekannt dafür ist, als Band sich gerade in Gruppeninterviews so besonders tief in die Karten blicken zu lassen, wollten wir irgendwie näher rankommen. Und deshalb ging es darum, ein Setting zu schaffen, wo man sich auch sicher fühlt, zu erzählen. Und im Einzelnen hat ja jeder den Raum, in seine Erfahrungen und seine Erlebnisse mit dieser Band und in den letzten 30 Jahren abzutauchen, was, wenn man alle auf einen Haufen hat, ne, man kennt das selber, dann, ja, daran erinnere ich mich auch noch. Und dann kommt jemand von rechts und von links, und dann nimmt es auch eine schöne Dynamik, aber eine andere Dynamik, und wir haben uns deshalb für diese sehr langen Einzelinterviews entschieden. Also Dirk von Lotzer hat selber irgendwann zu mir gesagt, das hat ja jetzt hier irgendwie auch fast schon den Rahmen einer Therapiesitzung angenommen.
Genau, das habe ich auch gedacht, ne? Also ja.
Aber im Guten. Ja, und ja. Genau, deshalb war das, also die Idee war, dass wir darüber vielleicht näher rankommen, und das ist auch aufgegangen. Ja, also ich hätte nicht gedacht tatsächlich, es hat mich selber auch überrascht, dass sie dann doch bereit waren, mich, aber damit ja auch alle anderen, die zuhören werden und können, so tief mit in ihre Geschichte reinzunehmen.
Ja. Beim Podcast geht es natürlich auch ganz viel um Sound. Also die richtige Musik für den Podcast, das ist mittlerweile schon fast so wichtig wie beim Film. Und wir natürlich, wird natürlich nicht unwichtiger, wenn es im Podcast um eine Band geht. Wie habt ihr diesen Tokotronic-Podcast da gemacht? Also hört man da Songs oder Snippets, oder wie habt ihr dieses Sounddesign dann auch gemacht?
Also man hört natürlich ganz viel Tokotronic von den Anfängen bis heute. Da wandert man dann, ne, als Autorin ins Archiv und kramt, was gibt es da, und findet zum Beispiel Sachen und Aufnahmen von einem der ersten Konzerte, die irgendwie bedeutend schlecht aufgenommen sind. Aber das ist geil, weil dann hast du das Gefühl, du stehst mit denen auf ihrem ersten Konzert. Und dann gibt es aber, also ne, das ist ja das, was wir so als Beleg irgendwie anführen. Und dann gibt es ja aber das, was du eigentlich ansprichst, den sogenannten Score, genau, dass das auch klingt wie aus einem Guss. Und da hatten wir das ganz große Glück, dass die Band auch da dem Projekt an sich aufgeschlossen war. Und wir haben von Moses Schneider, Produzent, der auch seit oh Gott, jetzt muss ich lügen, aber seit sehr vielen Jahren, seit 2005, alle Tocotronic-Alben produziert. Der hat uns so einzelne Soundspuren ausgerechnet. Das heißt, was man da hört, mag den einen oder anderen, der Tocotronic vielleicht auch ein bisschen besser kennt, auch an gewisse Songs erinnern, kann man auch so ein bisschen Rätsel raten. Und es erinnert dann so an den Klang von Tocotronic und ist trotzdem so, wie man die Band noch nicht gehört hat. Und deshalb ist der Score von Tocotronic selbst und von Moses Schneider.
Ach, super. Letzte Frage vielleicht, Steffi. Siehst du die Band anders, als du sie gesehen hast, als du, bevor du angefangen hast mit der Arbeit?
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre komisch, wenn nicht, weil dann hätte ich entweder vorher schon viel zu viel gewusst oder meinen Job nicht wirklich gemacht. Es ist für mich super spannend gewesen, obwohl mich die frühen Sachen immer abgeholt haben, wirklich mal zu verstehen, wo kamen die denn eigentlich her? Also, dass die alle drei auch eine Punk-Sozialisierung haben. Arne und Jan tatsächlich aus der Hamburger Hafenstraße, Dirk eher so im englischen Punk unterwegs. Dann zu merken, die konnten ihre Instrumente gar nicht, wusste ich vorher nicht. Dass Arne Zank eigentlich auch Sänger werden wollte und nur das Schlagzeug spielt, weil er die Hände frei hatte, weil der Schlagzeuger in seiner Band davor nie kam. Wusste ich alles nicht und das sind natürlich so Anekdoten, die toll sind. Es gibt aber auch ganz tolle Momente, die sie mit uns geteilt haben, wo die Musik auch nochmal ganz anders klingt. Also wenn man sich von Dirk von Lotze erzählen lässt, warum er einen bestimmten Song geschrieben hat und was die Geschichte dahinter ist, ich will jetzt nicht spoilern, aber dann hört man dieses Lied danach nochmal und denkt sich so, wow, okay, das hört sich jetzt anders an für mich.
Ah ja, also es ist ein großes Abenteuer, was du erlebt hast und auf das wir uns dann gerne mit dir einlassen, neue Folgen.
Darum.
Steffi Groth über ihren Podcast This Band is Tocotronic, eine Koproduktion von RBB, NDR Kultur und ARD Kultur. Es gibt 9 Folgen, die erscheinen immer freitags. Nur heute, ausnahmsweise am Donnerstag, in der ARD Audiothek, dann aber auch zu hören und auf allen anderen Podcast-Formaten und dann immer freitags hier abends.
Genau. Jetzt hier und die ersten Folgen sind auch schon online.
Die sind auch schon online, die kann man schon hören. Heute Folge 1, morgen Folge 2 und dann immer freitags bei Radio 1, ca. 20.30 Uhr. Dankeschön, dass du bei uns warst. Danke für den Podcast.
Ich danke.
Und siehe da, wir hören jetzt Tocotronic, wie überraschend. Digital ist besser.